Den Predigttext für den heutigen Sonntag finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Jesus spricht: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der wird einem klugen Mann gleichen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen, und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der wird einem törichten Mann gleichen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, und sein Fall war groß. Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss gestehen, die Dramatik dieses Gleichnisses, die Ernsthaftigkeit dieser Mahnung ist mir erst vor 3 Wochen so richtig bewusst geworden, als der Platzregen in meiner alten Heimat fiel. Sicher, ich habe schon oft Bilder von Hochwasser und Flutkatastrophen gesehen. Aber das waren meist entfernte Orte, irgendwie weit weg. Das kam nicht so nah an mich ran. Aber jetzt waren es Orte, die eng mit den Erinnerungen an meine Kindheit und meine Jugend verbunden sind. Da sind Häuser eingestürzt, die ich immer für absolut sicher gehalten habe. Und irgendwie bricht sich die Sorge Bahn, es kann auch dein Haus treffen. Aber nicht nur dein Haus, dein ganzes Leben, sagt Jesus. Und nicht nur meins, auch ihrs. Hören ist gut, aber es reicht nicht. Nur hören und tun, beides zusammen, er gibt ein tragfähiges Fundament für unser Leben. Aber was gibt es denn zu hören? Was ist denn meine Rede, von der Jesus spricht? Das Gleichnis steht am Ende der vermutlich berühmtesten Rede, die Jesus gehalten hat, der Bergpredigt. Es liegt also nahe, die Bergpredigt gedanklich mit einzubeziehen. Wobei das jetzt natürlich nur schlaglichtartig geht. Wer sich damit intensiver auseinandersetzen möchte, Sie finden die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 5, 6 und 7. In ihr behandelt Jesus sehr komprimiert zentrale Themen des menschlichen Lebens. Es geht um Liebe, Feindschaft, Vergeltung, Geld, Ehe, Beten, Urteilen und manches mehr. Viele von Ihnen werden sicher das eine oder andere Zitat aus der Bergpredigt im Kopf haben. Bei mir sind es so Sätze wie: Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die andere an. Wenn dir jemand deinen Rock nehmen will, dann biete ihm auch deinen Mantel an. Wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm 2. Und bei mir regt sich da sofort innerer Widerstand, heftiger innerer Widerstand, weil das will ich bestimmt nicht. Ich weiß nicht, wie die Jugendlichen das heute nennen. Die jungen Erwachsenen hätten gesagt: Du Opfer. Und wer will schon gern Opfer sein? Ich nicht. Aber vielleicht liegt ja auch ein Missverständnis vor. Jesus hat ja auch nicht gesagt: Wer mein Wort hört und erduldet, hat sein Haus auf Fels gebaut. Sondern wer mein Wort hört und tut, hat sein Haus auf Fels gebaut. Vielleicht ist das vermeintliche Opfer ja in Wirklichkeit eine Täterin oder ein Täter. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Jesus sagt, wenn dich jemand eine Meile nötigt, so gehe mit ihm zwei. Um diese Aussage, diese Aufforderung verstehen zu können, ist ein kurzer Ausflug in die damaligen Lebensverhältnisse unerlässlich. Das war die große Zeit der Römer. Die römischen Legionen waren damals enorm gefürchtet und erfolgreich. Das lag zum einen daran, dass sie hervorragend bewaffnet und überaus diszipliniert waren. Zum anderen lag es aber auch daran, dass sie sehr ökonomisch organisiert waren. So gab es zum Beispiel ein Gesetz, dass alle Bewohner der besetzten Gebiete, und dazu gehörte auch das damalige Israel, verpflichtete, das Gepäck eines Legionärs eine Meile für diesen zu tragen. Eine römische Meile, das sind so ungefähr 1,5 Kilometer, und das Gepäck wog 30 Kilo. Klar, dass Legionäre, die diese 30 Kilo nicht schleppen mussten, am Einsatzort deutlich fitter und einsatzfähiger waren. Stellen wir uns jetzt einfach mal so einen Legionär vor, der an einem Feld vorbeimarschiert, auf dem sich ein Bauer abrackert, um das Feld möglichst schnell für die Aussaat vorzubereiten. Und nun muss der Bauer völlig unvorbereitet alles stehen und liegen lassen und dem Legionär 30 Kilo eine Meile durch die Nachmittagshitze schleppen. Und dann muss er ja wieder zurück. Das kostet viel Zeit und Kraft. Mit Sicherheit war der Bauer not amused. Die übliche Reaktion war, dass der Bauer oder wer auch immer da gerade zwangsverpflichtet wurde, es konnte ja jeden treffen, widerstandslos, aber mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch neben dem Legionär hermarschierte und nach einer Meile ihm das Gepäck vor die Füße schmiss und stinksauer zurückgetrottet ist. Nachvollziehbar. Und nun stellen Sie sich das Gesicht des Legionärs vor, wenn der Zwangsverpflichtete nach einer Meile sagt, ich habe zwar noch eine Menge Arbeit, aber ich weiß, du hast es auch verdammt schwer. Komm, ich trage dir deinen Kram noch eine Meile, aber dann muss ich zurück. Auf jeden Fall wird das bei dem Soldaten eine erhebliche Verblüffung hervorrufen. Vielleicht kommt er auch ins Grübeln. Ich habe gedacht, ich habe ihn zwangsverpflichtet. Aber wie kann ich denn jemanden zwingen, eine Meile zu gehen, der sowieso freiwillig zwei geht? Das geht ja gar nicht. Ich glaube nicht, dass die Bergpredigt eine Aufforderung ist, sich einfach ziel- und sinnlos duldsam unterdrücken zu lassen, Opfer zu sein. Nein, ich glaube, sie fordert uns heraus, zu selbstbewussten, starken Reaktionen. Reaktionen, die verblüffen und nachdenklich machen. Ja, man kann im Leben vor allem an sich denken, zusehen, dass man das größte Stück vom Kuchen bekommt, darauf achten, dass der eigene Geldbeutel immer prall gefüllt ist. Missgünstig über die denken und reden, die unverschämterweise mehr haben als ich. Muss man aber nicht. Und damit das deutlich und praktisch erlebbar wird, braucht es selbstbewusste, starke Reaktionen. Täter, keine Opfer. Ein anderer Gedanke, der mir zum Thema Bergpredigt in den Sinn kommt, ist ein Zitat unseres Altbundeskanzlers Helmut Schmidt, das aber auch von anderen Politikerinnen und Politikern gern verwendet wird. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Ich würde sagen, das kommt darauf an. Vor allem würde mich mal interessieren, was denn die Alternative ist. Wie gehen unsere westlichen Demokratien denn mit Konflikten um? Was machen wir mit uns feindlich gesinnten Staaten? Wie begegnen wir Terrorismus? Als erstes spielen wir vermutlich die diplomatische Karte und versuchen zu isolieren. Als nächstes setzen wir unsere wirtschaftliche Kraft ein, verhängen Sanktionen. Und wenn das nichts hilft, ist die nächste Eskalationsstufe oft die militärische Eskalation. Intervention, Entschuldigung. Sicherheit soll gewonnen, die Welt freier und friedlicher werden. Aber schauen wir uns den Nahen Osten an, schauen wir nach Afghanistan. So richtig überzeugend ist das ja nun wohl auch nicht. Andererseits bin ich überaus froh, dass damals die Alliierten alle Kräfte gebündelt haben, um das verbrecherische Regime in die Knie zu zwingen, das von deutschem Boden aus ganz Europa in einer nie dagewesenen Brutalität und Menschenverachtung tyrannisiert hat. Wie auch immer man dazu steht, scheitern wird eine Politik auf Basis der Bergpredigt, wohl eher, weil sie keine Mehrheiten in der Bevölkerung finden wird. Und die Mehrheitsmeinung ist ja nun mal das, was Politik umsetzen muss. Jedenfalls in einem demokratischen Rechtsstaat. Denn machen wir uns nichts vor, das Verhalten des Bauern war beeindruckend und imponierend. Aber er zahlt auch einen hohen Preis. Er hat 2 Stunden verloren und fertig ist er auch, wenn er zurückkommt. Der wird heute nicht mehr viel bestellen. Der muss auf morgen hoffen. Und wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, der den Weg der Bergpredigt jederzeit konsequent zu Ende gegangen ist, dann ahnen wir, dass der Preis auch viel, viel höher ausfallen kann. Letztlich geht es um die Frage, wem vertraue ich mehr? Dem Wort und der Gnade Gottes? Oder meinen Fähigkeiten und Zukunftsplänen? Eine sehr persönliche Frage. Eine Frage, die jede und jeder nur für sich beantworten kann. Aber auch beantworten muss. Denn auch hier gilt, wie fast überall, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Das Gleichnis vom Hausbau suggeriert ja, dass man sich einmal für den Standort eines Hauses entscheidet, dann steht es für den Rest des Lebens dort. Aber Bilder und Gleichnisse dienen ja dazu, einen speziellen Aspekt auf den Punkt zu bringen. Deshalb können sie nicht vollumfänglich übertragen werden. Es wird nicht reichen, die Entscheidung, welches Fundament mein Haus haben soll, einmal zu treffen. So geradlinig ist unser Leben nicht. Und wir sind es erst recht nicht. Nein, die Frage, welches Fundament mein Leben haben soll, müssen wir wohl von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, von Situation zu Situation immer wieder neu treffen. Das hört sich jetzt sehr mühsam an. Man kann es aber auch als Chance begreifen. Niemand von uns wird auf der Suche nach dem festen Grund, der uns trägt, nicht auch mal durch Samtfelder tapsen. Und wenn es dumm läuft, sogar im Treibsand stecken bleiben. Aber immer wieder neu bietet Gott uns dann sein festes Fundament für unser Leben an. Jeden Tag neu stellen uns unterschiedliche Situationen, verschiedene Menschen vor die Frage, lebst du in der Liebe zu Gott, zu der Gott dich berufen hat? Suchst du der Welt Bestes? Jagst du dem Frieden nach? Oder geht es dir vor allem um dich und deine ganz persönliche Situation und dein Wohlergehen. Vieles, was wir in Angriff nehmen werden, werden wir in den Sand setzen. So manches wird den Bach heruntergehen, weil es kein solides Fundament hat. Und ganz oft werden wir einfach zu faul und zu träge sein, um der Einladung in Gottes Welt, die hier und jetzt Wirklichkeit werden will, zu folgen. Und das ist auch nicht leicht zu ertragen. Die ein oder der andere mag vielleicht denken, ganz genau, das ständige Versagen möchte ich mir nicht mehr antun. Die Anforderung der Bibel, die Erwartung Gottes kann ich doch eh nicht erfüllen. Ich habe das versucht. Ich lasse das. Das steht natürlich jeder und jedem frei. Aber erlauben Sie mir einen Hinweis. Es könnte sein, dass da ein Denkfehler vorliegt. Es mag ja Ihre Erwartung sein, dass die konsequente Umsetzung der biblischen Gesetze, Regeln und Verhaltensweisen ein Zeichen einer christlichen Lebensführung ist. Die Erwartung Gottes ist das nicht. Die Bergpredigt beginnt mit den Seligpreisungen. Da heißt es sinngemäß: Selig sind die arm sind und traurig, ohne Macht und Einfluss. Menschen, die schwach sind und die um ihre Schwäche wissen, die preist Jesus selig. Und ich möchte an dieser Stelle eine steile These wagen. Menschen, die wissen, dass sie schwach sind, sind für das Reich Gottes auf dieser Erde wichtiger und wertvoller als Menschen, die konsequent jeden Gottesdienst und jede Bibelstunde besuchen, die spannende und bewegende Predigten halten können, die wundervolle, mitreißende Gottesdienstmusik machen, die als Vorstand die Gemeinde leiten. Denn Menschen, die um ihre Fehler und Schwächen wissen, leben aus der Gnade. Sie können eine viel größere Barmherzigkeit ausstrahlen, weil sie aus ihr leben. Und Barmherzigkeit, das ist die Kernkompetenz und das Markenzeichen des Reiches Gottes. Abgesehen davon, Gott hat uns erschaffen. Er kennt unsere Schwächen und Begrenztheiten viel besser als wir selbst. Und wenn Sie schon rausbekommen haben, dass Sie bestimmte Dinge in Ihrem Leben nicht auf die Kette kriegen, vielleicht niemals kriegen werden, dann weiß Gott das schon lange. Und dann glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass er von Ihnen erwartet, dass das klappt. Ich möchte Sie deshalb einladen, noch einmal in sich zu gehen. Sich zu fragen, ja, welche Erwartungen sind es denn, die enttäuscht werden? Sind es wirklich die Erwartungen Gottes oder sind das meine eigenen Erwartungen? Ich bin überzeugt, bei Gott geht es viel, viel weniger um das, was wir schaffen oder nicht schaffen, als wir gemeinhin denken. Das ist ihm, glaube ich, relativ egal. Bei ihm geht es um die Herzenseinstellung. Aber eins erwartet Gott schon von uns, dass wir uns Gedanken machen und dass wir eine Entscheidung treffen, was das Fundament unseres Lebens sein soll. An jedem Tag, bei jeder zwischenmenschlichen Begegnung neu. Wobei, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Im Prinzip entscheiden wir ja. Vielleicht geht es Gott vielmehr darum, dass uns das bewusst wird. dass uns bewusst wird, dass wir all diese Entscheidungen treffen. Auf sandigem oder auf felsigem Untergrund. In jedem Fall aber gilt das leicht abgewandelte Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Gottes Liebe ist seine Treue, unserer Untreue und unserer Unfähigkeit zum Trotz. Und das ist felsiger Untergrund. Darauf kann man bauen. Das hat Bestand. Amen.